Harry Graf Kessler findet dafür in seiner Grabrede auf Paul Kassierer sehr eindrückliche Worte. Er spricht davon, dass Paul Kassierer für die moderne Kunst in Berlin die Durchbruchsschlacht gewonnen hat durch das Trommelfeuer dieser Ausstellungen und indem er eben der modernen Kunst eine geschäftliche Organisation gegeben hat.
Sagt Josephine Klinger, die wir für eine neue Ausgabe der Kunstpause getroffen haben und mit der wir über die Ausstellung Paul Kassierer gesprochen haben. Eine Ausstellung, die eine Zeitreise ermöglicht ans Ende des 19. Jahrhunderts und eine Figur vorstellt, die vielleicht gar nicht so häufig im Zentrum von Ausstellungen steht, nämlich einen Händler, aber auch einen Connoisseur, einen Netzwerker und den wir in dieser Folge der Kunstpause näher bringen wollen.
Und wie immer starten wir mit einem Werk, was wir zu Beginn unseres Gesprächs anschauen. Das ist in diesem Fall, haben wir ausgewählt, Max Liebermann, die Schusterwerkstatt, ein Blick in eine Werkstatt. Das ist auch in der Sammlung der Nationalgalerie dieses Werk. Und wir können es jetzt auch gleich mal im Hintergrund einspielen. Josephine, warum haben wir dieses, oder warum hast du dir dieses Werk ausgesucht? Was ist besonders an diesem Blick in diese Werkstatt? Es sieht etwas, naja, ich würde sagen, rumpelig, unaufgeräumt aus. Ein Kind, ein Junge sitzt dort und repariert Schuhe. Das ist etwas Ungewöhnliches. Es ist nicht dieses klassische Historiengemälde, was man vielleicht sonst kennt. Es ist vielleicht auch sinnbildlich für den Impressionismus, den Deutschen. Warum ist dieses Gemälde besonders und auch in der Ausstellung besonders?
Es ist ein Werk, das ich auf jeden Fall im Zuge der Vorbereitung der Ausstellung neu entdeckt habe oder mit neuen Augen gesehen habe. Es zeigt, wie der deutsche Maler Max Liebermann die Anregungen des Impressionismus aufnimmt. Tatsächlich im Gegensatz zu seinen früheren Gemälden der 1870er Jahre, die noch sehr dunkel sind. Da gibt es beispielsweise die Gänserupferin in der Sammlung der Nationalgalerie. Sickert hier so wirklich ganz deutlich das Licht ins Bild. Und gleichzeitig sind noch diese Themen präsent, die Liebermann ganz stark fasziniert haben, nämlich holländische Motive. Er hat sich lange dort aufgehalten und immer wieder die arbeitende Bevölkerung dargestellt und damit natürlich auch Menschen zum Bildgegenstand gemacht hat, die in anderen Kunstströmungen, Kunststilen nicht gezeigt wurden. Und dieses Bild steht gleichzeitig ganz stark für unsere Ausstellung, für die Netzwerke des Impressionismus, die eben in dieser Provenienzgeschichte, in der Handelsgeschichte dieses Werkes sichtbar werden. Das Werk wird schon ganz früh 1882 von dem französischen Sammler Jean-Baptiste Faure gekauft. Was ganz schön ist, weil wir sehen, dass das eine gegenseitige Anregung zwischen Frankreich und Deutschland war, dass nicht nur der französische Impressionismus zu uns nach Deutschland gekommen ist, sondern auch andersherum die Werke deutscher Maler wahrgenommen wurden.
Jetzt hast du gesagt, ganz früh, und das ist insofern interessant, als dass wir, glaube ich, noch mal kurz reinleuchten müssen, was bedeutet das eigentlich früh in dem Zusammenhang? Wann entsteht dieser sogenannte Impressionismus? Wie kommt es überhaupt zu dem Namen?
Ja, ein ganz wichtiges Jahr in dem Zusammenhang ist auf jeden Fall 1874. Dort findet die erste Ausstellung der Gruppe der Impressionisten in Paris statt. Diese Gruppe gründet sich im Dezember 1873, um ihre Kunst sichtbar machen zu können. Sie organisieren selbst Ausstellungen, da sie von den offiziellen Ausstellungen, dem maßgeblichen Pariser Salon, in dem eine Jury, eine Kommission entscheidet, welche Kunstwerke ausgestellt werden dürfen, oft abgelehnt werden, aufgrund ihrer Malweise, aufgrund der Themen, die sie zeigen. Und deshalb beschließen sie, sich unabhängig zu machen und tun sich zusammen in dieser Gruppe und stellen aus im Atelier des Fotografen Nadar in Paris. Ja, und machen einfach ihre eigenen Ausstellungen, schaffen sich diese eigene Öffentlichkeit, eigene Sichtbarkeit.
Dieser Fotograf Nadar, das muss man vielleicht auch kurz, da gibt es jetzt kein Bild von, aber das ist sehr spannend. Das ist ein immer noch existierendes Gebäude in Paris am Boulevard des Capucines mit einer großen Glasfassade, sehr progressiv damals, so wie die ja auch malend sehr progressiv waren. Wie haben wir uns das vorzustellen? War das sowas wie eine Pop-up-Ausstellung, wäre vielleicht ein neumodisches Wort?
Ja, es war auf jeden Fall etwas Neues. Also zu der Zeit kamen auf jeden Fall diese unabhängigen Ausstellungen in Mode. Und Künstler haben immer mehr verstanden, dass sie ihre eigene Kunst auch zeigen können. Und natürlich gab es da auch so ein gewisses Moment des Skandals sozusagen. Also das hat natürlich auch in der Presse Wellen geschlagen. Die Öffentlichkeit hat darauf reagiert. Und das war etwas, was man sich zunutze gemacht hat, diese Reaktion. Und tatsächlich diese Pressereaktion, das ist auch etwas, wo dieser Begriff des Impressionismus entsteht. Weil jemand tatsächlich eher abwertend sagt, ein Kritiker, hier werden doch quasi nur Impressionen festgehalten in Reaktion auf ein Gemälde von Claude Monet.
Wir müssen ja auch festhalten, dass wir über eine Zeit sprechen ohne große Kunstmessen, wie wir es heute kennen, ohne dieses klassische Galeriegeschäft, wie wir es heute kennen. Also der Salon Paris war wirklich, Salon de Paris war ja wirklich die einzige Möglichkeit, als Künstler seine Werke zu zeigen. Es gab daneben nichts anderes und es hatte sich ja in den 1860er Jahren auch dieser einmalig stattfindende Salon der Zurückgewiesenen gegründet, oder das war eine einmalige Veranstaltung, auch damals vom französischen Kaiser unterstützt. Aber man muss sagen, das ist wirklich eine völlig andere Zeit doch gewesen, als wir sie dann danach sehen. Also wie kann man sich überhaupt das Galeriegeschäft vorstellen? Gab es sowas?
Es gab durchaus ein Kunsthandelsgeschäft, aber das entsteht über diese Zeit. Und wir kommen gleich auf den Akteur des Geschehens. Aber dieser moderne Kunstmarkt, wie wir ihn heute kennen, der entsteht auf jeden Fall erst in dieser Zeit. Diese Mittler zwischen Künstler und Markt etablieren sich erst in dieser Zeit ganz stark.
Und bevor wir auf den Akteur kommen, müssten wir vielleicht einen französischen Akteur erwähnen, Paul Durand-Ruel, der so ein bisschen das Galeriensystem erfunden hat, was bis heute praktiziert wird. Mal gucken, wie lange noch. Auch da gibt es gerade wieder eine Umbruchphase. Was war denn an Paul Durand-Ruels und dann auch Cassiras Handlungs- und Handelsweise so anders als davor? Also was haben die anders gemacht? Ich glaube, da geht es auch um den Ankauf von Konvoluten und das Dosieren von Ware. Vielleicht kannst du da mal kurz reinleuchten.
Ja, also zum einen hatten sie natürlich das richtige Auge für die Kunst, für die Werke, für die aus ihrer Sicht ein Markt entstehen konnte, den sie eben ganz stark selbst mit geprägt haben. Dann waren sie direkt in Kontakt mit den Künstlern und haben diese tatsächlich finanziell unterstützt und ihnen eben auch Werke abgekauft, dadurch neue Produktionen ermöglicht und dann Orte geschaffen und Netzwerke zu Sammlern geschaffen, die für den Verkauf dieser Kunst wichtig waren.
Man könnte sagen, dass der Impressionismus und auch das Handeln damit so ein bisschen verspätet in Deutschland ankommt. Ich würde so sagen, phasenverschoben 10 bis 15 Jahre später, was normal ist in dieser Zeit. Schwenken wir also rüber nach Berlin, schwenken wir rüber zu Cassira, Steinwurf von hier entfernt, Viktoriastraße 35, die gibt's heute nicht mehr, aber da war diese Galerie. Wie haben wir uns die vorzustellen? Was war das für ein Ort? Wie wurde der bespielt?
Ja, Paul Cassira hat diese Galerie zunächst gemeinsam mit seinem Cousin Bruno Cassira 1898 gegründet. Und tatsächlich war die Wahl dieses Standorts allein schon ein Statement. Man hatte sich eben in diesem wirklich eleganten, noblen Wohnviertel etabliert in der Viktoriastraße, während die Konkurrenz eher an den trubeligeren Plätzen am Potsdamer Platz unter den Linden saß, wo man eher Laufkundschaft hatte. Und im Salon von den Cassiras war eben alles ja gepolt auf diese Eleganz, diese Zurückhaltung, auch diese Konzentration auf die Kunst. Denn tatsächlich war es auch in der Ausstattung, in dem Design etwas ganz Neues.
Leuchten wir nochmal kurz in dieses Tiergartenviertel, dieses sogenannte, wir haben ja auch schon gerade gehört, Viktoriastraße. Das war, wir haben es vorhin im Vorgespräch kurz erwähnt, das ist heute da, wo das Musikinstrumentenmuseum ist. Aber dieses Viertel existiert so nicht mehr. Aber Stichwort Design, der Salon war ja ausgestattet von einem sehr berühmten Designer damals, Henry van de Velde. Kann man sagen, dass das wirklich so ein It-Place dann war?
Absolut. Das waren auch genau die Reaktionen, die in der Presse zu lesen sind, als Reaktion auf diesen neuen Ort, dass sozusagen alles wirklich diese auch eine gewisse Eleganz eben ausgestrahlt hat. Vielleicht fast auch so eine Hochmut, wenn man das jetzt negativ deuten möchte. Aber es war eben wirklich, dass man diese Räume betreten hat in einer ehemaligen Stadtvilla. Das waren ehemalige Wohnräume, die sehr zurückhaltend auch gehängt waren. Also eher in zweireihiger, einreihiger Hängung. Während man in anderen Galerien und Kunstsalons das eher vollgestopft hat bis unter die Decke, mit Teppichen, Pflanzen, Tierfällen kombiniert hat, hatte dort wirklich die Kunst Luft zum Atmen und man hat sich mit Henry Fahrendefeld natürlich wirklich einen wegweisenden modernen Designer und Architekten an die Seite geholt.
Eine der ersten Ausstellungen, die dort zu sehen war, ich glaube sogar die erste, war zu dem französischen Künstler Degas. Was wisst ihr, weil ihr euch für die Ausstellung damit beschäftigt habt, über die Reaktionen auf diese Kunst, die ja neu war, die auch in der Gestaltung neu war, im Strich neu war? Das, in Frankreich sprach man von unfertigen Bildern. Ihr zeigt gerade hier in der Ausstellung diese Trapezkünstlerin, wo man das Gefühl hat, die wächst wirklich in den Himmel, aber irgendwie ist es auch ein unfertiges Bild. Also diese Pinselstriche, die sind nicht fotorealistisch, kann man sagen. Was waren die Reaktionen des Berliner Publikums zu der Zeit oder auch des Pariser Publikums for that matter?
Ja, in vielerlei Hinsicht erstmal Ablehnung und Spott, zumindest aus manchen Kreisen. Ich finde, es fällt heute sehr schwer, sich darin zurückzuversetzen, weil man heute so begeistert ist, wenn man diese sichtbaren Pinselstriche hat und diese wirklich spontane, lichterfüllte Malweise. Und damals war das wirklich aber für die Sehgewohnheiten extrem, ungewohnt, dass man so eben unfertige, nicht ganz ausgeführte Bilder hatte, und man hat das eben als Mangel empfunden und als Zumutung auch. Auch die gewählten Bildausschnitte, etwa dieser Trapezkünstlerin, sind sehr radikal, und selbst wenn Monet ein Pfirsichglas darstellt, dann macht er das in einer, dann schneidet er das oben an, zoomt auf die Tischplatte, hält da diese Spiegelung fest und einfach, schafft ganz neue Perspektiven.
Da muss man vielleicht dazu sagen, dass das natürlich eine Kunst ist, die parallel zur Fotografie entsteht. Und ich würde sagen, dass die Fotografie, die die Künstlerinnen auch wahrgenommen haben, übrigens waren es auch Künstlerinnen, nämlich Berthe Morisot beispielsweise, das Schaffen, das ästhetische Schaffen, die Reflexion vom Marmor wurde gerade besprochen, total mitgeprägt hat. Seht ihr Kunsthistoriker das auch so?
Doch, das wissen wir auf jeden Fall, dass Impressionismus und Fotografie sich ganz stark gegenseitig beeinflusst haben. Und wir wissen auch, dass beispielsweise Monet, oder bei bestimmten Bildern kann man das auch gut sehen, etwa bei bestimmten Stadtbildern von Monet, dass er sich mit Sicherheit auch Fotografie zur Hilfe genommen hat, um dann noch einmal weiter an den Werken zu arbeiten. Und klar, dieses Interesse an dem Spontanen und genau diesen Moment festzuhalten, das befruchtet sich auf jeden Fall sehr stark gegenseitig.
Schauen wir nochmal auf das Unternehmerische, was Cassira gewagt hat, weil man muss ja wirklich über ein Wagnis sprechen, wenn wir sagen, die Impressionisten waren natürlich noch nicht so etabliert wie heute. Eigentlich wurden sie abgelehnt, es wurde mit Spott betrachtet. Ist es natürlich auch so, dass man sich fragt, wie konnte man dann daran festhalten, weiterzumachen? Also es sind ja nach dieser ersten Ausstellung noch viele, viele weitere Ausstellungen gefolgt. Sein Prinzip war es ja immer, Künstler bestimmter Richtungen oder auch aus verschiedenen Ländern gegenüberzustellen. Und es folgten viele, viele weitere Ausstellungen. Weiß man, ob er auch in der Anfangszeit sehr gehadert hat, oder gibt es Aufzeichnungen davon, ob er vielleicht auch überlegt hat, das einzustellen und diesen Salon wieder zuzumachen?
Im Rückblick schildert er auf jeden Fall auch diese Anfangszeit als sehr hart, wobei man das auch immer in Kontext setzen muss. Und wir wissen eben heute auch aus den Aufzeichnungen, dass die eben durchaus auch gleich zu der Anfangszeit Bilder verkauft wurden. Und man geht davon aus, dass Paul Cassira durchaus kommerziellen auch Erfolg von Anfang an hatte. Und das war natürlich in mancher Hinsicht dann auch eher so eine in der Rückschau sozusagen andere Selbstwahrnehmung, dass man gesagt hat, man hat sich da mühsam durchgekämpft, aber mit Sicherheit hatte nicht jede Ausstellung eben sofort den Erfolg. Und immer wieder hat Cassira auch an Künstlerpositionen festgehalten, die nicht gleich einen Markt hatten, und da Geduld bewiesen und Weitsinn, diese weiter zu fördern und weiter auszustellen.
Ich muss noch kurz gleich anknüpfen, nämlich Thema Verkauf. Was wisst ihr über die Sammler aus dieser Anfangszeit? Also ich habe so ein paar gefunden, die nenne ich mal kurz: Julius Stern, Otto Gerstenberg, Eduard Arnold, Franz von Mendelssohn, Paul von Mendelssohn, Bartholdy sind Namen, die da auftauchen. Eigentlich ja eher nur eine Handvoll. Hat das ausgereicht? Gab es noch weitere? Und wir können auch gleich auf einen Preis mal zu sprechen kommen, den wir mal umgerechnet haben, damit man mal eine Vorstellung hat. Also aus meiner Sicht war es doch schon von auch finanziellem Erfolg, auch in der Anfangszeit geprägt. Also in der Ausstellung werden Sie ein Gemälde sehen von Renoir. Das wurde ausgestellt und das wurde für 18.000 Mark damals, Mark des Deutschen Kaiserreichs, verkauft. 18.000 Mark. Weiß man nicht, was das heute sein soll. Ich habe das mal umgerechnet und man muss sich vorstellen, dass das 3 bis 6 Jahresgehälter eines Professors damals waren oder 15 bis 20 Jahresgehälter eines Arbeiters. In Euro sind das 500.000 bis 1 Million Euro heute. Also schon Preise, wo man sich fragt. Also ich habe mich gefragt, das hat jemand ausgegeben damals für eine Richtung, die total in der Kritik stand, belächelt wurde. Eigentlich besonders, oder?
Ja, also es waren auf jeden Fall mutige Akteure, die da erstmal als Sammlerinnen und Sammler aufgetreten sind. Und gleichzeitig war es natürlich auch eine Zeit, die Gründerzeit, in der viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu hohem Wohlstand gekommen sind und diese Preise auch zahlen konnten. Und wir wissen eben von vielen privaten Sammlerinnen und Sammlern, aber auch progressiv sammelnden Museen, die in dieser Zeit schon bei Kassierer direkt kaufen. Und das sind neben der Nationalgalerie auch Häuser wie die Hamburger Kunsthalle oder die Kunsthalle Bremen, die diese Preise zahlen können.
Aber man kann schon sagen, dass es ein Markt war, der nicht unbedingt, die Leute standen nicht gerade Schlange dafür. Es gibt in der Ausstellung ein Selbstporträt von Vincent van Gogh, was 5-mal gezeigt wurde und auch 5-mal nicht verkauft wurde. Wie ist er vorgegangen, um sozusagen einen Geschmack für diese neue Kunstform bei seiner Sammlerschaft überhaupt zu generieren, weil dazu gehört Marketingarbeit, dazu gehört Katalogisierungs- und Publikationstätigkeit. Welche Rolle spielten genau diese Werkzeuge bei ihm, damit es dann doch über die Zeit zu einem Interesse kam?
Ja, das kann man an dem Beispiel Vincent van Gogh eigentlich sehr schön beleuchten. Das war zum einen eben, wir haben es schon gehört, 5-mal ausgestellt, die Kunst der Wiederholung, beharrlich sein, nicht locker lassen und einen Künstler wie Vincent van Gogh in 10 Ausstellungen zeigen zwischen 1901 und 1914. Du hast es schon erwähnt, publizistisch begleiten. Paul Kassierer hat auch einen Verlag betrieben und zu der letzten Ausstellung zu seinen Lebzeiten 1914 auch die Briefe Vincent van Goghs an seinen Bruder Theo mit veröffentlicht. Und es ging um Kundenpflege und da immer dieses Netzwerk zu den Sammlerinnen und Sammlern zu halten. Und da ist ein sehr schönes Beispiel der Kunde für den ersten Van Gogh in Deutschland überhaupt, Karl Ernst Osthaus, den Gründer des Museum Folkwang, der den Kassierer 1901 kennengelernt hat und der nicht kommen kann zur ersten Van Gogh-Ausstellung und dem Kassierer dann 18 der 19 ausgestellten Bilder von Van Gogh zusendet nach Hagen zur Ansicht und sagt, schauen Sie doch mal, vielleicht ist was dabei. Und tatsächlich erwirbt Osthaus ein Gemälde von Vincent van Gogh. Und bei Van Gogh sehen wir eben wirklich, wie sich ein Markt bildet und wie die Kritik, das können wir eben in den zeitgenössischen Kritiken wirklich mitlesen, sich langsam aber stetig wandelt und die Qualitäten dort erkennt. Also Kassierer schult sein Publikum, kontrastiert auch immer wieder Künstler miteinander. Du hast das schon erwähnt, Gruppenausstellungen werden gezeigt. Er vertraut darauf, dass auch in diesen Gegenüberstellungen die eigene Qualität der Künstlerinnen und Künstler sichtbar wird.
Es ist ja auch eine Zeit, die vom aufstrebenden Bürgertum geprägt ist. Also das entsteht ja auch gerade in dieser Zeit. Stichwort, du hast auch schon gesagt, die Gründerzeit, Karrieren, Industrielle, die plötzlich zu sehr viel unternehmerischem Reichtum auch kommen. Und da schafft es Paul Kassierer wie kaum ein anderer. Also es gibt aus meiner Sicht keinen anderen, der vergleichbar in dieser Zeit doch als Kunsthändler tätig ist, dieses Netzwerk zusammenzuhalten und zu etablieren. Ist es in der kunsthistorischen Betrachtung wirklich einzigartig, was er geschaffen hat? Und warum kennt man ihn eigentlich so wenig? Also Kenner kennen ihn natürlich, aber Kassierer ist kein Begriff, der einem sofort einfällt, wenn man jetzt nicht Kunsthistoriker ist.
Ja, in seiner Rolle und in seiner Zeit war er definitiv einzigartig und er hat eben auch in Deutschland wirklich den Kunsthandel umgekrempelt. Seine Tätigkeit fällt auch in eine Zeit, in der Berlin ganz klar zu einem Zentrum des Handels für die moderne Kunst wird und München in der Hinsicht auch den Rang abläuft. Also kurz vorher ist wirklich München noch die in Kunstdingen tonangebende Stadt. Das wird dann mit Motoren wie dem Kunsthandel von Paul Kassierer und auch der Gründung der Künstlervereinigung Berliner Sezession. Das verändert sich. Und dieser Typus des Promoters seiner Künstler, das ist wirklich neu bei Paul Kassierer.
Die Publikationstätigkeit wurde gerade schon angesprochen. 1901 kommt dann ein Salon dazu. Wie war dieses Salongeschehen? Wen traf man dort?
Ja, also es war einfach, der Kunstsalon von Paul Kassierer war ein lebendiger Ort. Und das waren eben, und Paul Kassierer hat auch nicht aufgehört, immer neue Tätigkeitsfelder zu erschließen. Es haben dort eben auch literarische Abende stattgefunden. Die hat beispielsweise Herbert Walden organisiert. Es gab eben diese publizistische Tätigkeit. Dann wurde noch eine eigene Druckerpresse gegründet. Man hat eben im Verlag auch Zeitschriften publiziert. Und ja, es war auch ein Aufenthaltsort. Das haben wir auch tatsächlich schon bei der allerersten eine Ausstellung, diese Beschreibungen von einem sehr lebendigen Ort, wo die Menschen sich begegnen.
Was auch vergessen wird, weil es für uns heute so selbstverständlich ist, ist der Gang ins Museum. Museen für alle Menschen gab es in der Zeit, also 1830 ist das erste Museum in Berlin entstanden, das Alte Museum. Welche Rolle nimmt auch das museale Sammeln in Bezug auf Kassierers Erfolg ein und was können wir über den damaligen Direktor Tschudi vielleicht noch festhalten in dem Kontext?
Ja, also Paul Kassierer geht da sozusagen eine Allianz ein mit Hugo von Tschudi, dem zweiten Direktor der Nationalgalerie, der 1896 antritt, also zwei Jahre vor der Galeriegründung. Denn beide schaffen wirklich diese Sichtbarkeit für die Kunst. Und Paul Kassierer mit seinem Kunstsalon wirklich eine Bühne. Und Tschudi beginnt, und deshalb steht das so stark miteinander in Kontext, weil da diese gleichzeitig ist und auch die Zusammenarbeit für die Musealisierung der Werke. Tschudi beginnt eben auch 1896 schon mit dem Erwerb von Werken französischer und deutscher Impressionisten und macht sozusagen erste Werke öffentlich, stellt die öffentlich aus in der Nationalgalerie. Und bei Paul Kassierer im Kunstsalon werden dann diese Werke in noch höherer Frequenz, in noch größerer Zahl sichtbar und genau wie wir darüber gesprochen haben. Und dadurch gewöhnt sich die Öffentlichkeit auch an diese Kunst.
Also das Museum als Sparringspartner sozusagen des Handels wird da auch etabliert, diese Dynamik, die es ja bis heute eigentlich gibt. Was war die erste Arbeit, die Tschudi von den französischen Impressionisten erworben hat? Bedeutende?
Ja, das ist der Wintergarten von Edouard Manet. Ja, so ein bisschen der Leuchtturm unserer Impressionisten-Sammlung. Den hat Tschudi damals 1896 direkt in Paris erworben. Er ist schon wenige Monate nach Amtsantritt begleitet von dem Maler Max Liebermann. Also Max Liebermann steht im Zentrum aller dieser Netzwerke der modernen Kunst und ist zu Paul Durand-Ruel gereist und hat dort Werke gesehen und dann auch tatsächlich erworben für die Nationalgalerie.
Und damit kommen wir zu einem spannenden Thema, nämlich der Rezeption dieser Kunst, des Impressionismus durch deutsche Künstlerinnen und Künstler. Das ist vor allem interessant, wenn man nochmal zu den Franzosen rüberschwenkt und guckt, wie haben die eigentlich die Kunst, die im Louvre gezeigt wurde, wahrgenommen? Also was haben die rezipiert? Veronese beispielsweise. Wie ist das rübergegangen in deren Kunst, die Kunst des Impressionismus? Und jetzt, wie haben die Deutschen sozusagen den Impressionismus inhaliert und daraus eigene Stile entwickelt, eigene Künstlerbiografien entwickelt? Welche Namen wären da auf deutscher Seite unbedingt zu nennen als under the influence sozusagen?
Ja, wir haben ein sogenanntes Dreigestirn des deutschen Impressionismus. Das wird hier immer besonders genannt, zu dem Liebermann, Lovis Corinth und Max Lefaux gehören, die Paul Kassierer auch zu Stützpfeilern seiner Galerie gemacht hat und in vielfältiger Hinsicht gefördert hat. Einmal dadurch, dass er sie ausgestellt hat, also auch da wieder die Bühne, die Sichtbarkeit geschaffen hat, durch sein Netzwerk unterstützt hat und auch eben diesem französischen Impressionismus oder der internationalen Moderne mit ausgesetzt hat. Und das zum einen eben auch durch die Ausstellungen, also nicht jeder Künstler konnte vielleicht auch ständig durch Europa reisen, sondern konnte eben in Berlin diese Kunst bei Paul Kassierer sehen. Kassierer schickt die Künstler aber auch auf Reisen. Also wir haben einen Brief an Max Lefaugt von 1899, da stattet er ihn aus mit einer Fahrkarte nach Paris, und wie man das damals tat, mit Visitenkarten zu seinen Kontakten, zu den Sammlern, zu den Händlern und regt ihn eben an, dorthin zu gehen. Und Kassierer appelliert eben auch immer wieder an Paul Durand-Ruel, seinen Partner für den und seine Quelle für viele Werke der französischen Impressionisten und sagt, das ist ganz wichtig auch für die Kunstszene in Berlin, dass wir diese Kunst hier ausstellen, weil die deutschen Künstlerinnen und Künstler das brauchen, diese Inspiration.
Sehr spannend, also diese Beharrlichkeit auch sozusagen im edukativen Bereich. Man hat einfach gemeinsam inhaliert und versucht irgendwie sich schlau zu machen.
Man muss aber auch festhalten, dass es, also ich weiß nicht, wie viele hunderte Ausstellungen das waren, aber es sind enorm viele. Wie hat er das denn geleistet? Also hat er einen Riesenstab von Mitarbeitern? Wie hat er das umgesetzt? Das ist, also wenn du das so beschreibst, ist das so, na klar, macht man hier nochmal eine Ausstellung mit den drei Künstlern und lädt aus Paris noch jemanden ein. Aber gibt es Quellen, die darauf hindeuten, wie das organisiert wurde? Ist ja ein enormes unternehmerisches Unterfangen.
Das ist ein Punkt, den wir uns in der Recherche für die Ausstellung auch angeschaut haben. Und es war uns auch ganz wichtig, dazu gibt es auch ein Essay in unserem begleitenden Ausstellungskatalog, die auch diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichtbar zu machen im Kunstsalon Cassira. Das waren kein Ein-Mann-Unternehmen und das konnte kein Mensch allein dämmen, auch wenn eher der Kopf und das Herz des Ganzen war. Und wir wissen aber natürlich auch, und das ist ein ganz spannender Punkt, ich glaube, der interessiert uns heute besonders, wie so etwas konkret funktioniert hat, so etwas wie Transporte, Versicherungen, wie ging das vonstatten, wirklich ganz handfest. Und da merken wir auch immer wieder, dass einfach die Mobilität der Kunstwerke in der Zeit sehr, sehr hoch war. Und einfach Werke, wir haben das schon gehört von den vielen Van Goghs, die dann zu Karl-Ernst-Osthaus gereist sind, mal eben so. Und das war eben immer wieder der Fall. Wirklich tausende von Kunstwerke, die da über die Jahre durch die Räume von Paul Cassira gegangen sind. Zum einen natürlich auch ein Zeichen für Risikobereitschaft und für dafür, diese Werke zu sehen. Auf der anderen Seite hatten die auch eine höhere Mobilität, als wir das so vielleicht uns heute vorstellen. Also wir beschäftigen uns viele, viele Wochen mit der Organisation des Transport von diesen tollen, wertvollen Kunstwerken.
Und es ist auch sehr aufwendig, das zu transportieren, weil es ganz hohen Sicherheitsanforderungen unterliegt und Restauratoren das vorher checken müssen und das eingepackt wird. Ist es damals einfach etwas handfester zugegangen und war deswegen einfacher, weil es in eine Box gestellt wurde und dann per Eisenbahn irgendwo hinging? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Da würde ich vollkommen zustimmen. Wir haben ein wunderbares Schild, mutmaßlich eben von einer Kunstkiste in der Ausstellung, ein Album, in dem verschiedene Drucksachen des Kunsthandels Paul Cassira sind. Und da steht wirklich auch so handfest drauf, Kiste P.C. Bitte nicht kippen, bitte vor Nässe schützen. Ja. Und man hat viele Quellen, die eben sagen, beispielsweise Rodin, der sagt, das ist mein Mann des Vertrauens für die Verpackung, bitte mit dem in Verbindung setzen. Das war der Tagesordnung.
Wobei die meisten Werke nicht so kleinformatig sind, als dass man sie einfach hätte unter den Arm nehmen können, muss man auch dazu sagen. Weil wir gerade bei den deutschen Künstlern und ihrer Rezeption waren, über Liebermann wissen wir, dass er auch gesammelt hat. Was wissen wir über seine Sammlung der Impressionisten? Wie war sein Gu?
Wir wissen, dass Manet eine ganz zentrale Rolle gespielt hat und ja, dass er viele der französischen Meister gesammelt hat. Wir haben ein Werk in der Ausstellung, die Fischer von Paul Cézanne, die auch wirklich sehr schön viele Verflechtungen dieser Zeit zeigen. Zunächst wollte Hugo von Tschudi es für die Sammlung der Nationalgalerie erwerben und das fiel gerade in die Zeit, wo er sich entzweit hatte, wo er immer wieder in Konflikt stand mit Kaiser Wilhelm II., dem die Sammlung dieser Kunst nicht unbedingt gefallen hat, der Kunst des vermeintlichen Erbfeindes Frankreich und der die Sammlungstätigkeit von Tschudi kritisch gesehen hat und diesen Ankauf des Cézanne-Werkes abgelehnt hat. Es geht dann zurück an den Händler Cassira und Liebermann springt als Käufer ein. Also auch da sehen wir wieder, wie eng diese Netzwerke miteinander in Verbindung stehen.
Also Beharrlichkeit können wir festhalten als große Tugend, Kommunikationsarbeit und Netzwerkarbeit. Das sind eigentlich die drei Schlüssel des unternehmerischen Erfolgs von Cassira, wenn man das mal so resümieren will.
Ja, absolut.
Es ist interessant, weil mir ein Zitat von dem besagten Paul Durand-Ruel nicht aus dem Kopf geht, der gesagt hat, wäre ich mit 40 gestorben, das kennst du wahrscheinlich, oder mit 50, wäre ich als armer Mann gestorben. Er wurde aber, glaube ich, 75 und ist als schwer reicher Mann gestorben, was aber auch an der Zeit lag, die er sich und dieser Sache gegeben hat. Also die unternehmerische Beharrlichkeit an einer vielleicht an Anfang als randständig wahrgenommenen Erscheinung festzuhalten, ist durchaus erfolgsführend.
Ja, und da sind wir wieder bei den Preisen. Also da findet eine enorme Entwicklung statt in dieser Zeit. Und auch da wieder ist Van Gogh ein Beispiel, der eben erst, ja, wo wir eine enorme Preissteigerung wahrnehmen und sehen, dass in den 1920er Jahren sogar es eine ganze Reihe von Fälschungen gibt, die im Umlauf sind, weil die Nachfrage nach diesen Werken jetzt so hoch ist, dass sie nicht mehr durch den Handel allein befriedigt werden kann. Und Durand Ruel war sehr geschickt darin, in diese verschiedenen Märkte zu expandieren und ist eben auch in die USA gegangen und hat sich dann eben, dort ist er selbst hingegangen und für Deutschland hat er sich eben diesen strategischen Partner Kassierer gesucht, der dann für lange Zeit auch eben sein exklusiver Partner war, um diese Kunst zu vertreiben.
Die Kunst ist damals wie heute auch von Moden geprägt und wenn wir über Nachfrage reden, dann gibt es auch unterschiedliche Kunstrichtungen, die zur Zeit von Kassierer verschiedene Nachfragen erlebt haben. Da schwenkt die Ausstellung auch nochmal rein in einem extra Raum. Womit hat Kassierer denn außer den Impressionisten noch so gehandelt? Auch mit den Expressionisten?
Ja, tatsächlich ist der Fokus unserer Ausstellung oder erstmal das Moment der Durchbruch des Impressionismus nur eine der Stränge der Erzählung dieses Kunstsalons. Es ist ein Punkt, an dem man ganz besonders die Strategien und Erfolge von Kassierer ableiten kann. Aber wir zeigen auch in der gesamten Ausstellung, dass dieses Galerieprogramm von Paul Kassierer und auch nochmal kurz, um so eine Zahl der Ausstellungen in den Mund zu nehmen, zwischen 1898 und 1914 und danach geht das noch weiter, finden 200 Ausstellungen in der Galerie statt, ist wesentlich vielfältiger. Und es sind von Anfang an auch ja andere Stimmen dabei. Edvard Munch spielt eine große Rolle. Max Beckmann. Wir haben Positionen auch wie Gabriele Münter, zeigen wir in der Ausstellung. Und Kassierer entwickelt sich auch weiter mit der Kunstwelt. Und wir durften da schöpfen aus den wichtigen Forschungen von Bernhard Echte, der aktuell an der Erweiterung der Ausstellungsgeschichte arbeitet. Bis 1933 hat dieser Ausstellungsbetrieb stattgefunden, bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten. Und da begegnen uns noch ganz andere Stimmen. Und du hast so ein wenig schon darauf hingedeutet. Etwa Kirchner, eine große Kirchner-Ausstellung sehen wir 1923, organisiert von Kassierers Mitarbeiterin Grete Ring. Eine Beckmann-Ausstellung 1924, Oskar Kokoschka schon 1910. Also da sind noch ganz andere Stimmen präsent als der Impressionismus.
Gerade kam es schon zur Sprache, dass dieses ganze Unterfangen von Paul Kassierer bis 1933 ging. Was wissen wir? Wir haben jetzt gerade schwerpunktmäßig Impressionismus, 1890er Jahre, 10er Jahre gesprochen. Was wissen wir über die Zeit des Ersten Weltkriegs? Ging das weiter oder wurde das zeitweise eingestellt? Wie kann man sich diese Kriegszeit dann vorstellen bei ihm?
Ja, das war auch unternehmerisch ein herber Einschnitt. Paul Kassierer hat sich wie viele in der Zeit freiwillig gemeldet für den Militärdienst, hat den Führerschein gemacht, um als Sanitätsfahrer eingesetzt werden zu können und ist für 2 Jahre in den Krieg gezogen, stand in dieser Zeit stetig mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kontakt, aber hat die Geschäfte übertragen auf seine Mitarbeiter, die in Berlin geblieben sind, hat dann die Altersgrenze erreicht, ist nach Berlin zurückgekommen. Und als er wieder eingezogen wurde, sich ausmustern lassen und noch sich für eine längere Zeit in der Schweiz in einem Sanatorium aufgehalten. Das war auf jeden Fall ein herber Einschnitt. Und wir wissen auch tatsächlich, da ist immer wieder sehr, sehr schön zu sehen, die Veröffentlichung im Verlag von Paul Kassierer auch, wie sich da auch seine Interessensfelder und seine, ja, vielleicht auch politische Gesinnung ausdrücken in Interesse für sozialistische Themenbereiche, für die Publikation einer pazifistischen Zeitschrift. Ja, aber mit Sicherheit gewinnen in dieser Zeit auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine große Bedeutung.
Vor dem Ersten Weltkrieg gab es noch den Kaiser, danach nicht mehr, dann kommt die Weimarer Zeit. Durch was sind dann die 20er Jahre bei ihm geprägt? Ist das dann auch dieses Stichwort goldene 20er, was bei ihm auch Einzug hält? Oder gibt es einfach durch die nahende Wirtschaftskrise schon Anzeichen darauf, dass es immer schwieriger wird?
Die galoppierende Inflation ist auch für Paul Kassierer ein herber Einschnitt in den Geschäftstätigkeiten. Seine Handelskontakte leiden dadurch auch tatsächlich. Er hat noch gemeinsamen Stock mit den französischen Kunsthändlern, denen er die Anteile nicht mehr auszahlen kann. Dadurch reißt auch der Kontakt ab und er muss sich auch in dieser Hinsicht neu orientieren. Und auf der einen Seite sind natürlich diese Materialwerte von Kunst gewissermaßen, wenn auch nicht wertstabil sind, aber natürlich immer noch sehr wichtig. Wir sehen aber in vielen anderen Begleiterscheinungen, dass eben diese Zeit ihm stark auch händerisch zu schaffen macht. Wenn wir vorher noch ganz aufwendig gedruckte Einladungskarten haben, sind das dann nur noch so dünne Papierchen. Er kann kaum mehr die Kataloge finanzieren, die drucken zu lassen. Und für Kirchner 1923 muss man in Schweizer Franken bezahlen.
Und das alles bleibt sozusagen nicht ganz unbemerkt an seiner Seele, an seinem Seelenzustand. Das endet ziemlich tragisch, seine Geschichte.
Ja, das ist richtig. Er stirbt infolge von Verletzungen, die er sich selbst zufügt mit einer Schusswaffe. So wie man sich erzählt in den Vorräumen eines Anwaltsbüros, nachdem er die Scheidungspapiere unterschrieben hat, die Scheidung von seiner zweiten Frau damit gültig ist, Tilla Durieux, eine berühmte Schauspielerin. Auch das, wenn viele Berlinerinnen und Berliner in die Ausstellung kommen, das ist immer ein Punkt, den auch viele interessiert, weil sie einfach eine wichtige Berliner Persönlichkeit ist. Es gibt auch Anzeichen, dass der Tod seines Lieblingsbruders Richard einige Monate vorher viel damit zu tun hatte. Sein Sohn nimmt sich leider das Leben 1919. Da gibt es sicherlich verschiedene Einflüsse, warum seine psychische Verfassung 1926 im Januar so ist, dass er die Waffe gegen sich selbst richtet.
Wie kommt es, dass, also jetzt gibt es das große Schlaglicht auf Paul Kassierer, aber könnte man nicht schon auch sagen, dass er ein bisschen in Vergessenheit geraten ist oder dass man ihn vielleicht nicht so in den letzten Jahrzehnten gewürdigt hat, wie es eigentlich geboten wäre?
Ja, ich würde sagen, viele Menschen kennen Paul Kassierer nicht. Das ändern wir natürlich grundlegend mit dieser Ausstellung, hoffen wir jedenfalls, weil er so bedeutend ist für die Entstehung des modernen Kunsthandels. Und ja, die Kassierer-Familie ist generell eine, die Kultur- und Wirtschaftsgeschichte ganz maßgeblich geprägt hat. Wir kennen beispielsweise auch den Philosophen Ernst Kassierer. Der ist tatsächlich vielen noch mehr ein Begriff als Paul Kassierer. Aber das ist eben ein großes Anliegen, zu zeigen, welchen Einfluss Paul Kassierer auf die Wahrnehmung der modernen Kunst in Deutschland genommen hat.
Verkürzt können wir vielleicht sagen, ohne ihn hätten die Deutschen den Impressionismus in der Form nie umarmt, kennengelernt und lieben gelernt.
Er war auf jeden Fall einer der maßgeblichen Vermittler. Harry Graf Kessler findet dafür in seiner Grabrede auf Paul Kassierer sehr eindrückliche Worte. Er spricht davon, dass Paul Kassierer für die moderne Kunst in Berlin die Durchbruchsschlacht gewonnen hat durch das Trommelfeuer dieser Ausstellungen. Und indem er eben der modernen Kunst eine geschäftliche Organisation gegeben hat. Also das wird nicht, jedenfalls in der Rede Kesslers, nicht so als anrüchig empfunden, sondern als eine wichtige Allianz von Markt und Produktion, die dafür gesorgt hat, dass diese Kunstströmungen bekannt wurden.
Und noch einmal, was faszinierend ist, dass das vermeintlich Randständige, das, was vorher beworfen wird mit Kritiken noch und nöcher, sich durchsetzen kann, wenn man es richtig umarmt, richtig einrahmt und erstmal den Humus dafür schafft, dass es zur Blüte kommen kann. Genuines Unternehmertum.
Genau, wir haben noch fünf kurze Fragen, die kriegt jeder Gast bei uns. Und zwar starten wir direkt, welches ist dein Lieblingsmuseum?
Als gebürtige Frankfurterin muss ich hier vielleicht das Städel nennen, in dem ich immer wieder mein Lieblingsbild vom heiligen Hieronymus von Jean-Léon Gérôme besuche.
Hast du einen Lieblingsort und welcher ist das?
Da ich jetzt ein Frankfurter Museum gewählt habe, nenne ich, glaube ich, mein Lieblingscafé in Paris, das Café Teleskop, in dem ich meine Museumsbesuche plane und mich auf die Stadt freue.
Lernst du gerade etwas Neues?
Ja, ganz, ganz viel. Alles natürlich zusammenhängt mit Paul Kassierer. Ich habe meine Promotion zu dem Thema begonnen. Und nachdem ich in das breite Universum eingetaucht bin, stelle ich mir jetzt immer wieder die Frage, welchen Fokus wähle ich da?
Gab es in der letzten Zeit eine Situation, in der du gescheitert bist und was hast du daraus mitgenommen?
An der Hitze vielleicht?
Und unsere letzte Frage ist, worauf bist du gerade neugierig?
Auf jeden Fall auf die Begegnungen mit den Besucherinnen und Besuchern in der Ausstellung. Jede Frage, ja, lässt einen immer selbst nochmal neu nachdenken über das Thema. Und es ist schön, auch einfach so ein Stück der Berliner Geschichte wieder auferstehen zu lassen und ja, da auch von Berlinerinnen und Berlinern immer wieder Anekdoten zu hören, die sie mit Paul Kassierer oder Tilla Durieux verbinden.